Ja, das ist lieb. Dankeschön für euren Applaus, bevor ich gepredigt habe. Ja, es ist toll hier zu sein, einfach diese Kirche hier genießen zu dürfen. Das ist Home, das ist richtig zu Hause. Wir sind jetzt unterwegs gewesen, Sabine und ich, zwei Wochen hintereinander. Und es ist toll, woanders zu sein, aber es ist richtig ein Home-Gefühl, hier zu sein, einfach euch zu sehen. Und das ohne Maske, und eines Tages bald singen wir wieder ohne Maske. Davon bin ich fest überzeugt. Amen. Yeah. So, preis den Herrn. Das ist jetzt nicht der Herr. Das ist ein Hubschrauber, genau. Okay, ich bin so begeistert von der Vision, die Gott uns gegeben hat. In der heutigen Zeit ist es ja vielfach so, dass Leute sich eine Vision geben, indem sie sagen, das setzen wir uns zum Ziel. Aber im Reich Gottes geht es nie darum, dass wir uns eine Vision setzen, sondern es geht darum, abzuwarten, Gott, was ist deine Vision? Weil Vision ist ja, was sieht Gott? Was ist sein Wille? Was soll geschehen? Und die Jünger fragten Jesus ja danach, was so seine Zielstrebung wäre, was er bei dieser ganzen Zeit, wenn er bei dem Vater war, wenn er betete, was er da zum Ausdruck brachte, was für ein Ziel, was für eine Ausrichtung das war, weshalb er überhaupt auf diese Erde gekommen ist. Und dann hat uns Jesus ein Gebet beten gelehrt, was diese Vision, die wir als Jesuszentrum haben, halt eben benennt. Daraus haben wir das genommen. Wie im Himmel, so auf Erden, sag es einmal. Wie im Himmel, so auf Erden. Da sagt mal jemand, wir hätten keine Liturgie. Natürlich haben wir sie. Wir haben sie gerade gebetet. Wie im Himmel, so auf Erden. Aber das Interessante und Wichtige ist, dass dieses in einem Kontext steht. Wie im Himmel, so auf Erden. Es steht in dem Kontext des Reiches Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das Evangelium ist ein Evangelium des Reiches Gottes. Das ist zentraler Punkt, um was es überhaupt geht. Und Jesus äußert es so in Markus 1, Vers 15, können wir das nachlesen. Die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt. Das ist richtig dramatisch klingt das. Also in Kassel würden wir sagen, es schicket, es reicht. Jetzt ist Schluss mit dem, was gewesen ist. Womit Schluss? Mit dem, dass Leute hoffnungslos ihrer Krankheit, ihrer Armut, ihrer Ungerechtigkeit ausgeliefert waren, der Ungerechtigkeit dieser Welt ausgeliefert waren. Damit ist Schluss. Warum? Es kommt ein Gott der Gerechtigkeit. Es kommt ein Gott der Wahrheit. Schluss mit der Lüge. Es kommt ein Gott der Wahrheit. Schluss mit der Ungerechtigkeit. Es kommt ein Gott der Gerechtigkeit. Schluss mit der Krankheit. Es kommt ein Gott, der die Kranken heilt. Halleluja. Das ist ein Statement. Es schicket, es reicht. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und wir sehen das Reich Gottes, wie es immer näher kommt und immer näher kommt und immer mehr sich ausbreitet. Darum entgegengesetzt allen anderen negativen Prognosen über die Weltentwicklung, sage ich, es wird immer heller und heller und heller werden, bis Jesus Christus wiederkommt und seine Kirche zu sich ruft. Ja, das ist einfach so. Du sagst, ja, aber es ist so viel Dunkelheit um uns herum. Ja, die Dunkelheit wird immer krasser und sichtbarer hervortreten und da sein, wenn das Licht da ist, weil es ist ein Fight, es ist ein Kampf, in dem wir stehen. Und darum, weil es ein Kampf ist, haben wir auch noch nicht auf allen Ebenen den Sieg erlangt. Im Sinne von, dass wir sehen, dass das Reich Gottes sich ausgebreitet hat. Da sind Menschen, die sind gestorben und wir hätten gewünscht, dass sie weiter gelebt hätten, dass sie geheilt worden wären von ihren Krankheiten. Das tut uns leid. Das ist etwas, was uns zutiefst treffen kann, wenn es unser eigenes Leben trifft und wir stehen in Kämpfen, wo nicht alles, wofür du gebetet hast, sich schon erfüllt hat. Aber Gott sagt, bleib dran, mir zu vertrauen, weil das Reich Gottes wird sich mehr und mehr ausbreiten. Amen. Das Reich Gottes mit seiner Gerechtigkeit, seinem Frieden, seinem Wohlergehen, seiner Heilung, mit all dem Guten, was er mitbringt, wird sich immer mehr ausbreiten. Und in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt schon eine ganze Reihe Jahre gläubig, kann ich einfach wahrnehmen, dass sich tatsächlich mehr und mehr ausgebreitet hat. Also die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jetzt kommt es, das eigentliche Thema von heute. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße. Buße tun heißt umdenken. Und wenn Jesus von Umdenken redet, dann redet er von einem krassen Umdenken. Ich sage das Wort radikal nicht so gerne, weil dieses Wort in der heutigen Zeit ja einen wirklich negativen Geschmack auch in sich drin hat. Aber ich sage mal krass, weil krass kann man gut sagen. Ich habe euch ja schon gesagt, für mich seid ihr die krasseste Herde, die ich je gesehen habe. Ja, krass ist krass. So. Tut Buße ist eine krasse Botschaft, die Jesus bringt, weil er sagt, denkt ganz krass, denkt elementar um in dem, wie ihr denkt. Und das, was Jesus dann verkündigte, war so krass, dass man ihn ans Kreuz genagelt hat. Weil das, was er als Umdenken bezeichnete, ist eine neue Weltordnung. Ich bin immer dabei zu überlegen, wie können wir uns am besten formulieren und äußern. Wir sprechen von dem Reich Gottes. Und wenn du jetzt vom Reich redest in Deutschland, ne, dann kriegen Leute so einen Hals. Sie sagen, was willst du mit Reich und dann noch Reich Deutschland? Es geht um, dann sage ich schon, Königreich Jesu Christi, was auch das Richtige trifft. Aber ich sage auch, ich benutze einfach dieses Wort Welt Gottes. Das gefällt mir gut. Welt Gottes. Es gibt eine Welt Gottes mit einer göttlichen Ordnung. Und Gott kommt auf diese Erde nicht dominant, indem er uns was aufdrückt, sondern sein Reich, in seinem Reich ist Freiheit. In seinem Reich ist die Freiheit, dass man sich entscheiden kann oder nicht. In den Reichen dieser Welt ist keine Freiheit, sondern Leute kommen mit Dominanz und wollen ihre Sache durchdrücken. Jesus kommt nicht mit Dominanz, sondern er kommt mit einer anderen Art von Kraft. Er kommt mit Demut. Er bietet etwas an. Er klopft an der Tür und sagt, ich bin Gott, aber ich komme nicht einfach rein. Nur wenn du möchtest, wenn du sagst, ich darf reinkommen, dann komme ich. Das ist eine ganz andere Art von Denke. Das ist eine andere Art von Atmosphäre, eine andere Art von Reich oder Welt. Also nennen wir es Reich Gottes, nennen wir es Welt Gottes. Und nennen wir seine Ordnung, die er uns gegeben hat, seine neue Weltordnung. Es gibt eine neue Weltordnung, die Jesus Christus eingeführt hat durch das, was er repräsentierte und lehrte und was er heute noch immer lehrt und uns weitergibt. Eine neue Weltordnung und sie ist sowas von anders als unser bisheriges Denken. Albert Einstein hat einmal gesagt, Matthias Jordan zitiert Albert Einstein, genau, mache ich. Okay, Albert Einstein hat einmal gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und ich finde das eine tolle Aussage. Ja? Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Wenn wir die Denkweise dieser Welt nehmen und denken, mit der Denkweise und Vorgehensweise dieser Welt Lösungen hervorbringen zu können, dann sind wir auf dem verkehrten Dampfer. Es bedarf ein völliges Umdenken, einer völligen Neuorientierung. Und ich möchte heute einfach ein paar Bibelstellen nehmen, die uns die Denkweise der Welt Gottes definieren, wie Gott denkt, wenn er sagt, denkt um und glaubt an die gute Nachricht, dass die neue Weltordnung für euch gilt. Seid ihr dabei? Okay, lasst uns aufschlagen gemeinsam Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 19. Alles sehr krass heute. Jetzt wird's richtig krass. Jesus sagt, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, der wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Also Jesus sagt, wer eins dieser Gebote auflöst, das kann auch übersetzt werden, wer eins dieser kleinsten Gebote bricht. Wer also einer dieser Gebote, die Jesus gegeben hat, liebt einander, ja, seid füreinander da, was weiß ich, was Jesus alles gesagt hat, du kannst das Ganze nehmen, ich gehe jetzt das nicht durch. Wer eins dieser Gebote auflöst, wer das bricht, also wer es nicht lebt und so die Menschen lehrt. Durch das, was wir leben, werden wir immer die Menschen lehren. Wir haben manchmal eine falsche Vorstellung, dass wir sagen, oh, wir lehren etwas und dann sollte man es auch tun. Gott definiert es anders. Gott sagt, durch das, was du lebst, lehrst du etwas. So wie Jesus, er kam nicht, hat sich vor seine Jünger gestellt und gesagt, ihr solltet euch die Füße waschen. Nein, er hat einfach die Füße gewaschen. Und dann hat er gesagt, nachdem er es getan hat, hat er gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, danach lebt. Dann hat er gelehrt. Das heißt, es beginnt immer mit dem Handeln, nicht mit dem Lehren. Es beginnt mit dem Handeln. Das, was du lebst, wirst du lehren. Das, was du lebst in deiner Familie als Vater, als Mutter, das wirst du die Kinder lehren. Wunder dich nicht, was aus deinen Kindern wird, sondern es ist ein Resultat aus dem, was du gelebt hast im Verborgenen. Gott, und das ist mehr als was du äußerlich gelebt hast, sondern was du im Verborgenen gelebt hast, was keiner gesehen hat, das lehrt etwas die Atmosphäre, in der du bist. Wie auch immer. Jesus sagt, wenn man also anders lebt, als wie die Gebote Gottes es sagen, damit lehrst du etwas. Und wenn du dieses Gebot brichst, dann wirst du der Kleinste heißen, der Geringste heißen im Reich Gottes. Okay, hier steht bei Kleinste oder Geringste steht das Wort von klein in einer Superlative geschrieben. Also, wie könnte man das sagen? Klein, kleiner am kleinsten oder am geringsten. Der wird am geringsten heißen. Wir könnten auch sagen Winzling. Ich nenne ihn einmal Winzling. Er wird Winzling heißen. Das heißt, wenn du sprichst von Gottes Wort, aber du lebst nicht da drin, dann wirst du eines Tages an himmlischen Orten im Reich Gottes Winzling heißen. Und ich habe mich entschieden, ich will nicht Winzling genannt werden in der Zukunft im Reich Gottes. Amen. Ich weiß nicht, wie du genannt werden möchtest, aber eine gute Entscheidung zu sagen, ich will kein Winzling sein. Ich will nicht Winzling genannt werden, weil Jesus sagt, also es ist eine neue Weltordnung, es gibt Leute, die heißen dann Winzling. Wenn du Winzling sein willst, dann brich die Gebote. Das ist im Grunde, was er sagt. Und wir sagen, nein, Herr, hilf uns, dass wir deine Gebote nicht brechen. Ja, und zwar brechen ist ja dieses, gerade auch, dass wir dann vor Leuten vielleicht einen Glauben proklamieren, aber ihn in dem Verborgenen nicht leben. Das ist ein Brechen dieser Gebote. Und Jesus sagt, wer es so tut, ist Winzling genannt. Aber dann kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wer aber diese Worte oder die Gebote tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Hier steht das Wort Megas, ja, und das Wort Mega kennen wir ja und benutzen es ja heute auch in der modernen Sprache sehr viel, da kommt uns das Griechische sehr nahe. Wer also das Wort Gottes tut und lehrt, so die Menschen lehrt, der wird Megas heißen im Reich der Himmel. Da habe ich gedacht, ja, das gefällt mir schon mehr. Und ich will euch eins sagen. Letzte Woche bin ich in Steffenberg gewesen, in einer wunderbaren Kirche. Sie haben drei Gottesdienste hintereinander, jeweils eine Stunde, damit das so auch machbar ist. Wir hatten drei Gottesdienste hintereinander, richtig toll. Und Gott gab mir eine Botschaft für diese Kirche. Ja? Und ich habe diese Botschaft noch nirgendwo gehalten. Gott hat gesagt, er hat mir dieses Wort hier gezeigt und hat gesagt, diese Kirche auf einem Dorf, ja, die auch kleiner ist jetzt von der Anzahl der Leute her als unsere Kirche, sagte Gott, ich möchte, dass du hingehst und ihnen sagst, dass sie eine Megachurch sind. Megachurch steht im allgemeinen Sprachgebrauch für eine Kirche, die sehr, 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 sehr groß ist an Zahlen. Vielleicht ab 10.000 Leute nennen wir so im Sprachgebrauch weltweit gesehen eine Kirche eine Megachurch. Und Gott sagte mir, geh zu dieser Kirche in diesem Ort, in diesem Dorf hin und sag ihnen, dass sie eine Mega-Church sind, dass meine Sichtweise für sie ist und ihre Wichtigkeit für mich in meinem Reich, dass sie eine Mega-Church sind. Das heißt, eine mega wichtige Church, Kirche für die Ausbreitung des Evangeliums auf dieser Erde. Seht ihr, was für eine komplett andere Sichtweise. Er sagte, sag dem Pastor, dass er Pastor einer Megachurch ist, dass er es im Bewusstsein trägt, dass was sie tun im Verborgenen, in einem kleinen Dorf, dass das eine Auswirkung hat für das Reich Gottes, die mega ist, nach dem, wie ich es sehe und wie ich es bezeichne. Diese Church ist einfach mega. Und Gott zeigte mir, es gibt andere Kirchen, die 10.000 Mitglieder, 20.000, 40.000 haben oder mehr. Und sie sind Winzlinge in meiner Sichtweise, weil sie vorgeben, etwas zu tun, aber doch in sich nicht im Kern darin leben, was ich ihnen gesagt habe. Nun kommen wir natürlich schnell hin und sagen, wir beurteilen jetzt eine Kirche, ob sie wirklich groß, ob sie mega oder nicht ist. Das ist niemals unser Teil. Aber hört das mal an. Könnt ihr damit umgehen? Gott hat eine andere Beurteilung von dem, was er mega nennt und was wir mega nennen. Ich höre das oft so in Sprachgebrauch. Oh, das ist so eine bekannte Kirche, die es da gibt. Sie ist so bekannt. Und mir kommt dann die Frage, wenn ich die Werte des Reiches Gottes lese, was ist bei Gott bekannt und welche Kirche ist bei Gott bekannt? Es ist nicht bekannt dadurch, dass viele Leute dahin strömen. Es ist nicht bekannt dadurch, dass sie viele Likes haben, ist nicht bekannt dadurch, dass sie einen großen Namen tragen, sondern es gilt das Prinzip des Reiches Gottes, wer da drin lebt, wer das hört und es dann auch tut, der wird Megas genannt werden. Amen? Ich finde das stark. Da bist du als Mutter und erziehst deine Kinder. Und alles Mögliche um dich drum ist plötzlich so anstrengend, du willst nicht mehr und es wird anstrengend, du könntest alles hinwerfen. Aber du sagst, Jesus, in meiner Situation werfe ich nicht alles hin, sondern ich bleibe dran, ich diene dir, denn du hast gesagt, was du einer meiner Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Weißt du, dass das so ist, wenn du deine Kinder erziehst? Wenn du mit ihnen umgehst, wenn du ihnen Liebe gibst, wenn du barmherzig bist, wenn du dich leiten lässt durch den Heiligen Geist, wie du sie erziehst. Gott steht dabei und sagt, wenn du es in der Weise machst, mega, mega, ja. Und du selber würdest sagen, oh, ich bin jetzt schon ein Jahr nicht mehr in das Gebetstreffen im Powerabend gewesen, weil ich kann einfach nicht. Ich würde so gerne dahin kommen, aber ich kann einfach nicht dorthin kommen. Ich kann nicht jetzt so effektiv sein für Gott in dieser Phase meines Lebens. Und Gott sagt, vergiss es, du bist obereffektiv, weil was du im Verborgenen machst, an einen meiner Geringsten, das hast du mir getan. Gott möchte, dass wir umdenken. Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium. Matthäus 7, 21. Seid ihr immer noch dabei? Yes. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag, das ist der Tag des Gerichtes, sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben. Und durch deinen Namen viele Wunderwerke bewirkt. Also reden wir schon, wenn wir es so nennen wollen, von einer vielleicht pfingstlich charismatischen Persönlichkeit. Weil ich will mal behaupten, eine Person, die viele Wunderwerke wirkt, Dämonen austreibt, könnten wir oder würden wir zumindest, ist das okay? Würden wir zumindest als pfingstlich charismatisch bezeichnen. Also es geht um einen wiedergeborenen Menschen, Heilig Geist getauft. Bin ich da richtig? Ohne dem passieren nicht diese übernatürlichen Dinge, die du hier lesen kannst. Ihr kommt jemand und sagt, Herr, Herr, singt vielleicht stundenlang in Worship, macht viele fromme Übungen, liest viel die Bibel, ist ganz aktiv dabei, hat selber das Gefühl, in dem Willen Gottes sich zu bewegen, Aber das kann ja ein großer Trug sein. Wenn du dich ganz viel mit der Bibel beschäftigst, dann kannst du plötzlich das Gefühl haben, ich tue das, was da steht auch. Aber es ist ein Unterschied, ob wir uns viel damit beschäftigen oder ob wir da drin leben. Es geht heute darum, hören und tun, leben da drin. Und es kommt ohne Verdammnis. Bitte, bitte, bitte. Zumindest diejenigen, die jetzt so sehr ernst gucken. Es ist nicht Verdammnis. Es ist nicht, dass dir der Finger gezeigt wird und gesagt wird, du lebst falsch. Es geht auch gar nicht darum, dass du 1000 Dinge auf einmal versuchst, richtig zu machen. So, es geht immer nur um einen Tag, in dem wir leben, und es geht um die Stunde, in der du lebst und wo du jetzt bist. Und die Entscheidung, die du jetzt triffst, entweder das zu tun, was Jesus gefällt in der Situation, oder dein Eigenleben zu leben. Das ist einfach diese einfache Entscheidung, die du triffst an jedem neuen Tag. Und die Bibel sagt, es werden viele sagen, Herr, Herr, haben wir nicht geweissagt, Dämonen ausgetrieben und so weiter. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Ich habe euch niemals gekannt. Ich spreche diesen Leuten nicht ab, dass sie im Reich Gottes irgendwo mit einen Platz finden. Das spreche ich ihnen gar nicht ab. Aber ich sprach vorhin über das, wen kennt der Herr? Wen kennt der Himmel? Wen kennt der Himmel? Wo sind wir bekannt? Sind wir bekannt im Himmel? Bei den Engeln dort? Die sagen, boah, ist ja der Hammer, ja? Wenn ich jetzt die Lisa sehe oder wenn ich jetzt den Ben sehe oder wenn ich jetzt, setz deinen Namen ein, sehe, es ist so toll, was da abgeht. Im Verborgenen, kein Mensch sieht es, aber im Verborgenen tut diese Frau oder dieser Mann genau das, was der Himmel möchte. Das ist mega. Und der Himmel freut sich. Und das Reich Gottes breitet sich aus. Wir wollen gerne, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Wir denken oftmals in großen Zahlen. Wir denken oftmals in komplett anderen Maßstäben als das Reich Gottes. Darum sagt Jesus, tut Buße. Das heißt, denkt um und glaubt an die Ordnung meines Reiches. Halleluja. Das nächste, die Wertigkeit von viel und wenig. Markus 12, 43. Jesus sitzt, ist die Story, sitzt gegenüber vom Opferkasten. Also es gab dann in der Synagoge einen Opferkasten, da haben die Leute dann ihr Geld reingeworfen. Wir haben auch jetzt seit Corona, haben wir solche Opferkästen an den Stellen da stehen. Ja? Und jetzt stelle ich mir das vor. Jesus setzt sich direkt gegenüber und guckt mal, was die Leute so reinwerfen. Das war schon einer. Hä? Ich würde mir echt komisch vorkommen. Ich habe das noch nie gemacht. Immer Wert drauf gelegt, das nicht zu wissen oder zu sagen, was geben die Leute, um unbefangen ihnen auch begegnen zu können. Aber Jesus hat das anders gemacht. Heißt nicht, dass ich das jetzt so machen muss wie Jesus. Das ist nicht mein Job. Aber Jesus wollte etwas versimpeln. Er sitzt da und schaut sich das Ganze an und guckt, was werfen die ein. Der eine hat richtig viel eingeworfen, der andere wenig. Und Jesus guckt sich auch die Leute an, so wie sie betucht sind, nicht betucht sind. Oh, ist interessant für ihn. Ja? So. Und dann krönt er das Ganze noch und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen. Kommt mal Jungs, ich muss euch was erzählen, ich habe was gesehen. Ja? Ich habe was gesehen, ich erzähle es euch. Da kamen Reiche und die hatten, was weiß ich, tollsten Klamotten an und sie haben schon nicht wenig reingeworfen. Sie haben gegeben und ist ja auch schön und gut, aber ich habe eine arme Witwe gesehen. Die hat, ich habe das mal umgerechnet, was das heute sein könnte, das ist 1 Euro umgerechnet. Maßstäbe sind unterschiedlich, aber man könnte es auf 1 Euro rechnen. Die hat 1 Euro genommen und hat 1 Euro reingeworfen. Ja? So. Und dann sagt er, diese arme Witwe hat mehr hineingelegt als alle, die etwas in diesen Schatzkasten hineingelegt haben, denn alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Unterhalt. Das heißt, diese arme Witwe hatte nicht mehr dabei als einen Euro. Und das war ihr letzter Euro, den sie hatte. Wenn sie jetzt rausgehen würde aus dieser Synagoge, hat sie keinen Euro mehr. Und sie kann sich nichts zum Essen kaufen, weil alles, was sie hatte, hat sie gegeben. Und Jesus sagt, vergiss diese ganzen Geschichten von denen, die aus ihrem Überfluss gegeben haben. Diese Frau wird überall im Grunde, wo das Evangelium verkündigt wird, wo die Bibel geöffnet wird, wird lange Zeit danach, hunderte von Jahren und mehr als das 1000, 2000 Jahre, das sind, wo wir heute jetzt hier sind, wird man sie benennen, wird Jesus demonstrierte etwas. Er zeigte, was ist groß und was ist klein, was ist viel, was ist wenig in dem Reich Gottes. Halleluja. Und die Sache ist die, wenn wir von Jesus reden, wir dürfen Jesus nicht vermarkten für das, wofür wir ihn gerne einsetzen wollen, sondern er kommt für sein Reich mit neuen Denkmustern, mit neuen Größenvorstellungen, mit neuen Vorstellungen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Ich traf letztens jemanden, den ich nicht kannte, hier in der Stadt. Das war ein Pastorenehepaar aus Deutschland. Ich ging aus dem Kaufhaus raus und dann standen sie mir gegenüber. Ich kannte sie nicht, sie sprachen mich an und sagten, wir kommen aus der und der Stadt, wir sind ein Pastorenehepaar. Und wir haben ganz kurz nur Worte gewechselt und sind dann auseinandergegangen. Und im Anschluss, nachdem diese Begegnung war, sprach der Heilige Geist zu mir. Und der Heilige Geist sagt zu mir, ich tue nie etwas aus Zufall. Du bist dieser Person begegnet, damit du im Gebet jetzt für sie eintrittst. Und dann zeigte mir Gott das. Er sagte mir genau, was ich tun sollte. Ich sollte auf die Homepage gehen, sollte das Bild runterladen, sollte es nehmen in meinen Gebetstimer rein und ich sollte für die und die Zeit, für die und die Dinge in seinem Leben beten. Gott sagte mir, er weiß nichts davon, aber ich möchte, dass du das tust. Ich möchte, dass du verstehst, dass diese Dinge, die du tust, weil ich sie dir gesagt habe, dass sie die dringlichen und wichtigen sind im Reich Gottes und nicht, was du denkst, was groß und wichtig wäre zu tun. Und ich merke plötzlich in meinem eigenen Leben, wie Gott anfängt, mich reinzuziehen in etwas, wo ich andere Größenvorstellungen habe, was ist groß, was ist wichtig, welche Leute sind wichtig, welche Leute sind unwichtig, weil Gott sagt, ich sehe die Dinge komplett mit anderen Augen. Da sind Kinder in unserer Kirche, die sind Gott so wichtig, weil Gott hat eine Berufung auf ihnen und sie haben schon als Kind angefangen zu glauben und fangen an, Anbeter zu sein und wir wollen das sehen. Und wir wollen diese Kinder fördern, wir wollen sie hineinbringen im Meer von Reich Gottes. Und es geht nie darum, welchen Rang man äußerlich hat, welchen Namen man sonst hat, sondern Gott ruft in sein Reich. Und wer immer kommen will, kann kommen und Teil werden von dem Reich Gottes. Gerade jetzt hört mir jemand zu, nicht mal während dieser Laufzeit, sondern im Nachhinein auf YouTube. Und du stehst noch gar nicht, du hast mit Glauben noch gar nichts zu tun. Aber Gott tritt an dich heran und sagt, du bist wichtig in meinem Reich. Ich sehe, wie du hervorkommen wirst aus dem, wo du jetzt bist und eingesetzt wirst für die Dinge meines Reiches. Komm zu mir, ich rufe dich. Und du weißt ganz genau, du bist jetzt gemeint. Du hörst dies und Gott sieht dich und du sagst, er sieht dich und er zieht dich, genau. Er sieht dich und er zieht dich in sein Reich rein. Und du sagst, das kann nicht sein, weil da ist so viel unstimmig in meinem Leben mit dem, was mit Reich Gottes, mit Kirche, Glauben zu tun hätte. Und Gott sagt, kein Problem bei mir. Ich will all diese Leute haben, gerade die wissen, dass sie eigentlich nicht reinpassen würden, weil ich bin größer als deine Vergangenheit und ich hole dich heute in mein Reich. Boah. Das war von Gott für eine Person hier. Gott ruft hier Leute und sagt, ich rufe dich in mein Reich, mit neuem Denkmuster, mit neuen Größenvorstellungen. Bist du bereit, deine Denkmuster des bisherigen Lebens loszulassen? Und Gott hat bei mir angeklopft, vor einigen Wochen ganz neu, sagte, bist du bereit, mir zu folgen? Dahin, wo ich dich führe? Weil wir können unsere Vision haben, wir können unsere Vorstellung haben, was am besten wäre. Aber es kann so weit weg sein von Gott. Gott liebt dich. Dass du hier bist, in dieser Stadt, ist im Plan Gottes. Du musst nicht so werden wie Jesuszentrum. Du musst nicht so werden wie bestimmte Leute im Jesuszentrum. Jeder ist ein Original. Und jeder ist besonders und besonders wichtig. Ich bin hier nicht wichtiger als irgendjemand anderes in dieser Kirche. Die Bibel spricht von einem Körper, von einem Leib. Es ist nur wichtig, dass wir den Platz ausfüllen, den Gott für unser Leben hat. Er mag nach den Maßstäben der äußeren Beobachtungen unwichtig sein. Aber diese Omi, sag ich mal, ich bin ja auch schon Opa, aber diese Omi, deshalb darf ich das so sagen, die vielleicht im Verborgenen irgendwo betet und tritt da ein, ist mega, ist mega. Und Gott sagt, ich werde dich noch so lange auf dieser Erde lassen, bis deine Mega-Aufgabe erfüllt ist. Und ich sehe einen Senior plötzlich in meinem Geist, der beerdigt wird und kaum jemand ist bei der Trauerfeier dabei, sehr im Verborgenen und alle anderen würden es verbuchen unter dem, da ist jemand, den man nicht kannte, gestorben. Aber ich sehe hinein in den himmlischen Raum und ich sehe, wie der Himmel tobt, weil plötzlich diese Person dort im Himmel ankommt und sie sagen, diese Person ist mega. Sie war so wichtig in dem Reich Gottes. Und Gott möchte, dass wir anfangen, auch umzudenken im Umgang untereinander. Die Megaperson, der wir begegnen, ist immer die Person, die dir gegenübersteht. Die Person, die du gerade triffst, ist die wichtigste Person in deinem Leben in diesem Augenblick. Die wollen wir schätzen, ehren, weil Gott hat einen Plan damit. Selbst wenn diese Person gerade nicht im Zentrum des Planes Gottes ist, aber die Vision Gottes ist es. Gott möchte unser Denken erneuern. Es ist ein Weg. Und es sind nicht tausend Dinge auf einmal. Ich möchte heute auch hier sagen, wenn du dich plötzlich so komisch fühlst und sagst, das ist so weit weg von dem, wie ich eigentlich lebe, weil ich möchte eigentlich der Erste, der Beste, der Größte sein. Willkommen im Club, das wollen wir alle von unserem Fleisch her. Alle. Und wer noch so tut, als wäre er so demütig, vergiss es. Vom Naturell her schauen wir immer erst auf uns. Aber Jesus sagt, kehrt um. Nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Werdet euch der Maßstäbe des Himmels bewusst. Stellt euch Gott zur Verfügung und er wird sein Reich bauen. Halleluja. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Nee, Entschuldigung. Nicht aufstehen. Ich will mal einfach diese Fairness haben. Wir machen das sonst vielleicht andersrum, aber es ist egal. Wir stehen vor Gott. Ich möchte einfach, dass wir ehrlich sind. Und überlege und überschlage die Kosten. Willst du Jesus folgen? In einer Erneuerung des Denkens von Wertmaßstäben, Größenmaßstäben, Wichtigkeitsmaßstäben, willst du ihm da drin folgen? Jetzt würde ich sagen, dann steh auf. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte. Nee, ich will nicht aufstehen. Ja, heute machen wir es nicht so einfach. Jetzt können auch wieder einige aufstehen und sagen, sind alle aufgestanden. Wenn ich nicht aufstehe, fällt es auf. Ich werde gleich sagen, dass wir alle aufstehen. Ja? Weil keiner soll in dieser Verlegenheit sagen, ich sitze jetzt noch und das ist ein bisschen komisch. Bei Gott ist es im Grunde lieber, jemand würde sitzen bleiben und sagen, ich sitze noch die nächsten paar Wochen und werde nicht aufstehen, aber dann nach 3-4 Wochen Überlegung stehst du plötzlich auf und du setzt das um, was Gott möchte. Das ist ihm lieber, als wenn jemand sofort aufsteht und sagt, ich bin dabei und anschließend nicht seinen Weg geht. Wir gucken oft auf diese Zahlen von denen, boah, da sind welche ganz schnell aufgestanden, haben ganz schnell ihre Entscheidung getroffen. Jesus lehrt was anderes. Er sagt, überschlag die Kosten. Überschlag die Kosten, überleg dir das gut. Aber du bist so wichtig, du bist so wichtig, du bist so wichtig. Jeder Einzelne ist so wichtig. Gott will dich da drin haben. Gott hat dich aus dem Iran herausgeholt, weil er möchte etwas mit dir tun. Er will dich einsetzen hier. Es kann sein, dass sogar jemand wieder zurückgesandt wird in den Iran, aber das muss nicht sein. Gott will dich auch einsetzen hier für das Reich Gottes, wo du bist. Du hast hier Jesus kennengelernt und Gott hat so viel vor mit dir. Gott hat so viel vor mit dir. Und in dieser Kirche dürfen wir nicht unterscheiden zwischen Ausländer oder Nicht-Ausländer. Wir sind alle Ausländer, weil unsere Heimat ist nicht hier auf dieser Erde. Wir gehören zu einem Reich, wo Gott nicht Hautfarben kennt oder unterscheidet. Lasst uns alle aufstehen. Und wenn du dich verbinden möchtest mit dieser Hingabe, wo du sagst, ich will Jesus folgen, in einer Erneuerung meines Denkens. Ich will umkehren in meinem Denken. Herr, es tut mir leid, dass ich manches, was äußerlich groß war, als groß verherrlicht habe. Ich schaue nicht mehr auf das Große und das, was man vor Augen sieht. Sondern ich will mehr lernen, auf das Herz zu sehen, so wie du es tust. So kommen wir zu dir, Vater, heute an diesem Tag und wir tun Buße. Alle miteinander und jeder für sich. Tun Buße von Denkarten, Bevorzugungen, Prioritätssetzungen nach eigenen Vorstellungen. Und sagen dir, diese Kirche, Jesuszentrum, soll sich entwickeln in eine Kirche hinein, Herr, wo deine Maßstäbe gelebt werden, mehr und mehr. Wir sind unterwegs, wir machen Fehler. Aber wir wollen die Maßstäbe deines Reiches mehr und mehr leben und dir Raum schaffen. Wir danken dir für all die Mütter, die im Verborgenen agieren. Wir danken dir für Senioren, die im Hintergrund beten. Wir danken dir für all die Mitarbeiter, die man nie auf der Bühne gesehen hat, aber so einen wertvollen Dienst im Hintergrund tun. Wir danken dir für das, was da passiert. Bete dein eigenes Gebet gerade jetzt. Sag Jesus selber, was du empfindest und wie du ihm folgen möchtest. Ganz persönlich. Boah, diese Dimension ist gerade so schwanger von dem, wo Gott redet. Ich vernehme so viel, was er gerade redet. Lass ihn gerade reden zu dir. Ich möchte zum Abschluss, während du vielleicht selber noch für dich hinhörst, was Gott dir ganz persönlich sagt, möchte ich noch ein Gebet beten für die Menschen in unserer Mitte hier, die noch keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und ich möchte dies einfach vorbeten und wer es nachbeten möchte, bete es mir nach. Vielleicht beten auch einige Christen, die schon Jesus eine Zeit lang nachfolgen, einfach mit. Ein Gebet der Entscheidung, Gott zu folgen, Jesus zu folgen in seinem Reich. Und dieses Gebet könnte folgendermaßen lauten, bete es einfach mit mir mit. Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir all meine Fehler und Sünden. Vergib mir meinen Egoismus und meine Denkweisen, nach denen ich gelebt habe. Ich möchte deine Denkweise annehmen. Ich möchte deine Denkweise lernen und mich der Denkweise deiner Welt unterstellen. Und so sage ich, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Wir geben unser Leben ganz neu, Jesus. Wir sagen mehr von deinem Reich, mehr von deiner Wahrheit, mehr von deiner Gerechtigkeit, von deiner richtigen Sichtweise in unserem Leben. Und ich segne jeden Einzelnen da drin, hier in diesem Raum und auch an den Empfangsgeräten. Der Herr segne dich und behüte dich auf dieser Reise. Es ist eine Reise, es ist ein Weg, wo wir Jesus folgen. Der Herr segne dich auf dieser Reise, er segne dich da drin. Ich sage dir, spreche es dir zu, du bist wichtig für das Reich Gottes. Und Gott hat seine Freude über den ersten Schritt, den du heute gemacht hast. Den Schritt, du bist schon 10 Jahre im Glauben, aber du hast heute einen weiteren Schritt getan in Richtung Umdenken. Und Gott sagt, ich werde das segnen, ich bin mit dir und ich sende dich in diese Welt hinein, damit du die Denkweise Gottes leben wirst in dieser Woche. Amen.